bevor wir diesen letzten Vortrag hören, noch einmal stille werden zum Gebet. Herr Jesus Christus, ja, wir preisen dich und danken dir für deine Gnade und Liebe. Wir danken dir dafür, dass du uns dein gutes Wort gegeben hast, in dem du dich geoffenbart hast, durch das du uns unterweisen willst, dass du uns gegeben hast als ein helles Licht, das uns leuchtet mitten in der Dunkelheit dieser letzten Zeit. Und wir danken dir, dass wir dieses Wort hören dürfen. Wir danken dir für alles, was wir hören durften. Mögest du doch auch schenken, dass wir es geistlich verarbeiten können, dass es auch bei uns ganz persönlich zu Entscheidungen, zu Reinigung, zur Umkehr, zur Erneuerung, zur Ermutigung dient. Herr, und auch wenn wir jetzt diesen letzten Vortrag hören, mögest du es doch segnen. Mögest du durch deinen Geist leiten und dein Wort in unseren Herzen kraftvoll wirken lassen. Mögest du uns wachsam sein lassen, was auch die Bibel, dein heiliges Wort betrifft, dass wir auch da erkennen, wo in der letzten Zeit Verführungen und Verfälschungen hineingekommen sind. Und mögest du schenken, dass wir dir und deinem Wort treu bleiben dürfen. Wir danken dir. Amen. Amen. Ja, ich habe das schon angedeutet, dass die Endzeit als eine Zeit der Verführungen, der Irreführungen auch die Bibel, das Wort Gottes natürlich betrifft. Es ist auch logisch, dass der Feind, wenn er die Gläubigen in die Irre führen will, ihnen falsche Wegweiser setzen will, dass er sich auch in irgendeiner Weise darum kümmern muss, was die echten göttlichen Wegweiser betrifft, an denen die Gläubigen sich ja orientieren sollen, dass er versuchen wird, sie auszureißen, sie vielleicht auch einzupacken, sodass man nicht mehr sieht, was darauf geschrieben steht, dass in irgendeiner Weise auch die Bibel in diese geistlichen Kämpfe der letzten Zeit mit hineinkommt. Und diese Mächte der Lüge, sie stehen in einem geistlichen Kampf mit Gottes Geist, mit dem Geist der Wahrheit. Ja, der Geist der Wahrheit und der Geist der Irreführung, das wird gegenübergestellt in 1. Johannes 4, in diesem Abschnitt, wo von den falschen Propheten gewarnt wird. Und so steht den falschen Prophetenbotschaften, der Irrlehre, den Lügenlehren, der Endzeitverführer, das Wort der Wahrheit, die heilige Schrift, das feste, gewisse prophetische Wort der Schrift gegenüber. Und wir müssen einfach damit rechnen, dass eben dieses Wort Gottes auch mit der Gegenstand der, dieses geistlichen Kampfes ist, auch der Angriffe des Feindes ist. Ich möchte dazu einfach auch ein paar Aussagen aus der Heiligen Schrift vorlesen, die darauf auch Bezug nehmen. Wir finden eine ganz wichtige Aussage aus dem 2. Timotheusbrief, aus dem 4. Kapitel, wo es auch um das Wort Gottes geht. Ab Vers 3 in 2. Timotheus 4 lesen wir, denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Ja, also die Leute wollen das Bibelwort, das klare, deutliche Bibelwort gar nicht mehr wirklich hören. Sie wollen lieber das hören, was menschenerfundene Geschichten sind, die ihnen schmeicheln, die ihnen Unterhaltungsstoff bieten, die ihnen Selbstbestätigung geben. Ja, das wird wichtiger sein. Und wir leben mitten in diesen Zeiten. Ja, ich denke, jeder aufmerksame Beobachter der geistlichen Entwicklung der Christenheit wird es bestätigen. Ja, und wir sehen auch, dass es schon in der apostolischen Zeit Menschen gab, die das Wort Gottes verfälscht haben. Ich möchte dazu noch mal lesen, was in 2. Korinther 2, Vers 17 steht. Da heißt es nämlich, sagt der Apostel Paulus, denn wir sind nicht wie so viele, die das Wort Gottes verfälschen, sondern aus Lauterkeit von Gott aus reden wir vor dem Angesicht Gottes in Christus. Ja, das Wort Gottes wurde von gewissen Leuten verfälscht. Auch in 2. Korinther 4 lesen wir das noch einmal. Wir lehnen die schändlichen Heimlichkeiten ab. Wir gehen nicht mit Hinterlist um und fälschen auch nicht das Wort Gottes, sondern indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes. Ja, also wir sehen, diese Gefahren gab es schon damals, ja, dass das Wort Gottes verfälscht werden sollte von solchen, die Diener des Satans waren. Wir wissen auch, dass der Feind versucht, das Wort aus den Herzen der Menschen zu rauben. Das wird, sagt uns der Herr Jesus in diesem Gleichnis vom Sämann. Ja. Der Sämann sät den Samen aus und dann kommen die Vögel und picken es wieder auf, was auf den Weg gesät ist. Ja. Und dann erklärt der Herr selbst, das ist der Teufel, der das Wort wieder aus den Herzen der Menschen herausnimmt. Ja. Und das tut er bei den Ungläubigen, aber man hat manchmal den Eindruck, er tut es auch bei den Gläubigen, wenn sie unachtsam und oberflächlich sind. Ja. Sie haben das Wort nicht mehr beständig in sich und sie sind in Gefahr, Verfälschungen und Lügen und menschlichen Legenden auf den Leim zu gehen, weil sie sich nicht mehr wirklich treu an das Bibelwort halten. Und diese Dinge, die gehören mit zu diesem geistlichen Kampf um die Bibel, der sich in verschiedener Weise auswirkt, auch in der heutigen Zeit. Ich möchte mal anfangen mit einem Punkt, den sicherlich die wenigsten Bibelleser so ganz klar und bewusst vor Augen haben, der aber eigentlich ganz am Anfang steht. Ja, eine Bibel wird letztlich dadurch auch bestimmt, dass sie den Getreuen, von Gott bewahrten, überlieferten Grundtext richtig übersetzt. Ja, wir haben ja, jede unserer Bibeln ist eine Übersetzung. Ja, die Ursprachen, in denen Gott sein Wort gegeben hat, inspiriert hat, sind Hebräisch und zum Teil Aramäisch, das verwandt ist, einerseits und Griechisch fürs Neue Testament andererseits. Ja, und die Originale der Heiligen Schriften wurden in Hebräisch bzw. in Griechisch verfasst und wurden dann durch getreue Abschriften über Generationen hinweg weitergegeben und überliefert. Es ist beeindruckend zu studieren, wie die Juden da größte Sorgfalt und Kontrollen aufgewandt haben, um die heiligen Schriften ohne irgendeine Veränderung genauso weiterzugeben, wie Gott sie gegeben hatte. Sie haben also bei jedem biblischen Buch jeden einzelnen Buchstaben genau gezählt. Und der wurde auch dann genau nochmal durchgezählt, wenn so eine Handschrift geschrieben wurde, dass auch nicht ein einziger Buchstabe vergessen war. Ja? Die haben genau gezählt, was ist die Mitte von jedem biblischen Buch. Jesaja zum Beispiel, welcher Buchstabe ist die Mitte? Und das musste immer alles genau stimmen. Und wenn ein Schreiber sich verschrieben hatte, dann wurde die ganze Rolle verworfen und er musste wieder neu anfangen. Ja? Das waren also Dinge, unheimlich strenge, sorgfältige Kontrollen, aber die waren schon richtig und sie haben schon gewusst, warum. Ja, und so finden wir dieses Phänomen, dass der masoretische Text des Alten Testaments, der von den Rabbinern des Mittelalters herausgebracht wurde, dass der so zuverlässig und genau ist, dass er am Beispiel der Jesaja-Rolle, die in Qumran gefunden wurde, die etwa 200 vor Christus ist, hat man festgestellt, dass diese alte Handschrift des Propheten Jesaja auf Hebräisch bis auf jeden Buchstaben genau übereinstimmt mit dem Text, den die mittelalterlichen masoretischen Rabbinen 1200 Jahre später herausgebracht hatten, als den Text, der dann später auch den Bibelübersetzungen zugrunde lag. Ja? Jeder Buchstabe war genau so enthalten wie im späteren Text. Ja? 1200 Jahre Handschriftenüberlieferung, kein Fehler. Keine Abweichung. Das ist gewaltig. Das ist eigentlich schon ein Wunder. Ja? Der hebräische Text wurde überliefert durch die Priesterschaft, später durch die Schriftgelehrten. Und die Hochachtung vor Gottes Wort hat diese Juden dazu bewegt, dieses Wort ganz, ganz genau und sorgfältig zu überliefern. Und deswegen haben wir ein ausgesprochen sorgfältig überlieferten Text des Alten Testaments. Und Ähnliches gilt auch für das Neue Testament, dass die Gläubigen in den ersten Generationen sehr sorgfältig eben auch die griechischen Handschriften der Schriften der Apostel und Evangelisten und so weiter abgeschrieben haben. Und in dem Bewusstsein, dass es heilige Schrift ist, in dem Bewusstsein, dass es das Wort Gottes ist, dafür gesorgt haben, dass getreue Abschriften verbreitet wurden in den verschiedenen Gemeinden und über die Generationen hinweg wurden diese Abschriften wieder neu abgeschrieben. Die Originale und die älteren Handschriften sind kaputt gegangen, die wurden ja irgendwann mal zerlesen, die Materialien waren ja Papyrus und dann zum Teil Pergament. Also Dinge, die nicht so sehr dauerhaft waren, die durch Klima und Benutzung kaputt gingen, aber man hat es immer wieder genau abgeschrieben und das war eigentlich die Sitte. Man hat es dann noch einmal kontrolliert abgeschrieben, dann hat man die alte Handschrift begraben oder vernichtet und dann wurde die neue eben weiter benutzt. Ja, so wurde der Text getreu überliefert über die Jahrhunderte im griechischen Raum, im Wesentlichen durch die griechische Kirche. Ja, denn das war zwar später auch eine Irrlehre und eine falsche Kirche, ja, aber sie hatten eine strenge Tradition und sie haben diese Schriften, ähnlich wie die Juden, die ja auch ungläubig waren, aber auch Traditionalisten, die haben diese Schriften genau weitergegeben. Ja. Was nun bei der Bibelfrage eine wichtige Rolle spielt, ist, dass die katholische Kirche auch in der Bibelfrage gewisse Abweichungen von dem überlieferten Text des hebräischen und des griechischen Urtextes zugelassen hat und aufgenommen hat in ihre Bibel. Die katholische Kirche hatte ja dann eine eigene Bibel. Ab dem 3. Jahrhundert etwa gab es im Römischen Reich immer weniger Menschen, die Griechisch konnten. Am Anfang war das die Weltsprache des ganzen Römischen Reiches. Lateinisch war mehr so eine Lokalsprache. Aber später, nachdem die römische Kirche und die italienische Kirche immer mehr Macht gewonnen hatte, wurde Latein immer mehr zur Sprache des Römischen Reiches und auch der römischen Kirche. Man hat das Griechische vergessen und beiseite genommen und man hat eine lateinische Übersetzung schaffen wollen. Die gab es schon am 1. Jahrhundert, eine lateinische Übersetzung, die sozusagen für die ganze Kirche gültig ist. Das war die sogenannte Vulgata, übersetzt von Hieronymus, der an sich ein sehr guter Sprachenkenner war, ja, der auch Hebräisch konnte, im Gegensatz zu vielen seiner Zeitgenossen, der aber auf der anderen Seite auch beeinflusst war, schon auch von den Irrlehren und verkehrten Strömungen seiner Kirche. Und so kam es, dass in die Vulgata, sowohl im Alten wie im Neuen Testament, Abweichungen von dem überlieferten griechischen Text hineingekommen waren. Ja? Im Alten Testament hat man sich da auch stark an der sogenannten Septuaginta orientiert, das heißt an der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, die in vielem ungenau war und unzuverlässig war, die aber in der Kirche eine gewisse Tradition hatte. Ja? Und im Neuen Testament hat man eine ganz bestimmte Gruppe von ägyptischen Handschriften berücksichtigt, die aus einem Randgebiet der damaligen Christenheit kamen. Ja, der normale griechische Text des Neuen Testaments kam aus Kleinasien und Griechenland, also aus den Bereichen, wo auch die Gemeinden waren, die die Briefe bekommen hatten, die die Originalschriften zum Teil ja auch noch in Besitz hatten am Anfang. Und es gab aber in Ägypten, in Oberägypten eine besondere Situation, dort hat die Irrlehre der Gnosis sehr stark vorgeherrscht. Und die Gnostiker haben die Gottheit Jesu Christi geleugnet. Sie waren übrigens auch Allversöhner. Die haben eine ganze Anzahl von Irrlehren gehabt. Und diese Irrlehren sind in den Abschriften der oberägyptischen Handschriften zum Ausdruck gekommen. Da gab es einfach Verfälschungen und Abweichungen von dem, was überall sonst in den Handschriften weitergegeben wurde. Und genau auf diese verfälschten Handschriften hat Hieronymus, hat die katholische Kirche zum Teil zurückgegriffen, um ihre Vulgata-Übersetzung zusammenzustellen. Und das war dann die Situation, die auch die Reformatoren vorfanden, als sie damals durch Gottes Geist und durch Gottes Erweckungsbewegung geleitet, ganz neu die Bibel in die Volkssprachen übersetzt haben. Man muss sich das vorstellen, viele Jahrhunderte lang gab es im Wesentlichen nur die lateinische Vulgata-Bibel. Und das ist, muss man sich vorstellen, in Deutschland die Menschen, die in die katholische Kirche reinkamen, die haben dort kein Wort Evangelium gehört. Die haben nur mitbekommen, wie da irgendein Priester oder ein paar Mönche ein paar lateinische Fetzen gemurmelt haben. Da haben die nichts davon verstanden, sind so reingegangen, haben ihre Hostie in die Hand gedrückt bekommen und sind dann wieder rausgegangen, haben nichts gehört, nichts gewusst von Gottes Wort. Die katholische Kirche war dazu übergegangen, das Lesen der Bibel zu verbieten, weil man gesagt hat, die primitiven Laien, die werden da bloß irregeführt durch die Bibel, die können die nicht verstehen, die sollen sie lieber erst gar nicht lesen. Ja? Selbst die meisten Priester kannten die Bibel nicht. Ja? Das war nicht nötig, die Bibel zu kennen. Ja? Man musste nur die liturgischen Texte gut auswendig können. Und das war eine furchtbare Situation der Finsternis. Aber durch die Reformation war ganz neu das Grundsatz ans Licht gebracht worden, dass die Bibel, die Heilige Schrift, die Grundlage des Glaubens ist und auch die Kraft zur Errettung hat. Und deswegen haben die Reformatoren ein ganz wichtiges Prinzip wieder erkannt und umgesetzt. Sie haben die Bibel in die Volkssprachen übersetzt. Ja, in der frühen Zeit, als die Mission am Anfang der Urgemeinde ging, gab es natürlich auch Übersetzungen, ja, also ins Syrische, ins Gotische, als das Evangelium herumging. Und dann kam die Finsternis der katholischen Kirche, die Übersetzung weitgehend verboten hat. Und dann kam eben die Reformation, da wurden die Bibelübersetzungen wieder neu gebracht und verbreitet unter der Bevölkerung. Und nun war es so, dass schon vor der Reformation die Renaissance-Gelehrten, die Kirchen kritisch waren, festgestellt hatten, dass die Vulgata Verfälschungen enthielt, dass sie nicht zusammenstimmte mit dem hebräischen und griechischen Originalschriften. Und sie haben damals den Grundsatz geprägt, der eigentlich auch ganz richtig war, allerdings haben die das auch auf heidnische Schriftsteller angewandt, zu den Quellen, zurück zu den Originalen, zu den Ursprachen, zu den Originalschriften. Nicht mehr nur Abschriften und Übersetzungen aus der Kontrolle der katholischen Kirche. Und sie haben auch nachgewiesen, dass in einigen Punkten eben die Vulgata nicht richtig war. Und das waren Majestätsverbrechen. Ja? Die kirchenoffizielle Übersetzung, die hatte immer recht. Die war richtiger als die griechischen und hebräischen Originale. Das haben die dogmatischen katholischen Kleriker ernsthaft geglaubt. Ja? Und deswegen war das ganz schön gefährlich, das in Frage zu stellen. Aber das war genau der Punkt. Gott hatte dazu geführt, durch den Buchdruck, dass das hebräische Alte Testament, der masoretische Text, in gedruckter Form vorlag Ende des 15. Jahrhunderts. 1480, 90 kam die erste Ausgabe des masoretischen Textes heraus. Ja. Damit war etwas ganz Wichtiges erreicht, denn die Juden gaben ja ihre heiligen Schriften überhaupt nicht raus. Eine Handschrift der Torah oder der Bibel war heilig, die durfte kein Heide, kein Christ in die Hände bekommen. Lieber haben sie verbrannt. Ja, aber interessanterweise, ein gedrucktes Buch war nicht mehr heilig. Ja, das konnte an die Heiden verkauft werden. Und so kamen die Christen in den Besitz der hebräischen Bibel. Ja, und haben auch gelernt, Hebräisch zu studieren. Da gab es dann Lexika, alles rechtzeitig vor den Bibelübersetzungen, vor der Reformation. Da hat noch niemand was von der Reformation gewusst. Aber Gott wusste schon, was die Leute brauchten, damit sie eine Bibel übersetzen konnten. Und genauso hat durch Gottes Fügung auch Erasmus von Rotterdam, auch ein Gelehrter, den griechischen Text des Neuen Testaments herausgebracht. Und er hat sich bewusst nicht auf die Vulgata gestützt, auch nicht auf diese oberägyptischen Handschriften mit ihren Veränderungen, sondern er hat gesagt, wie die Forscher vor ihm, der Hüter, so wie die Juden der Hüter des bewahrten und zuverlässigen hebräischen Textes waren, der Hüter des griechischen Textes ist die griechisch-orthodoxe Kirche. Und auch dadurch Gottes Fügung war im 15. Jahrhundert ja Byzanz, die Hauptstadt des griechischen Ostreiches, gestürmt worden von den Moslems. Und so flohen Hunderte von Gelehrten und brachten Hunderte von Handschriften der Bibel, griechische Handschriften der Bibel in den Westen, in den Bereich der Reformatoren, und dort konnten die lesen und studieren und merken, hoppla, das sind ja Unterschiede zur Vulgata. Ja? Die haben einen anderen Text. Und die haben gemerkt, das ist der zuverlässige Text. Ja? Das für der Vulgata, da stimmt was nicht. Ja? Und so kam es, dass also die reformatorischen Bibeln aufgebaut waren auf dem masoretischen Text des Alten Testaments und auf dem Textus Receptus, auf dem, man kann auch sagen, dem byzantinischen Mehrheitstext des Neuen Testaments, dem Zeugnis der absoluten Mehrheit aller Handschriften. Und das war die Grundlage jeder protestantischen Bibel über 350 Jahre weg. Und diese Bibeln haben ja einen gewaltigen Segen ausgelöst. Wir machen uns das heute gar nicht klar, dass es uns und dass es überhaupt bibeltreue Christen überhaupt nicht gäbe, ohne die Lutherbibel, ohne die King James Bibel, ohne diese ganzen Bibeln, die damals herausgebracht wurden. Ja. Und es ist eben auch interessant, dass im Zeitalter der Bibelkritik und der Ökumenik im 19. Jahrhundert diese bewahrten Texte, von denen die evangelischen Christen, auch die Täufer, alle ausgegangen waren und die, von denen sie überzeugt waren, die sind zuverlässig, in Frage gestellt wurden von hochgelehrten Wissenschaftlern, die aber ungläubig waren, die bibelkritisch waren. Ja, und die Bibelkritik und die Textkritik sind zwei Zwillingsschwestern, die zur selben Zeit aus demselben Geist der Aufklärung, des Vernunftglaubens, der Infragestellung der biblischen Offenbarung entstanden sind. Die Bibelkritik, das wissen wir, die haben dann gesagt, ja, die Bibelbücher sind gar nicht von den Leuten geschrieben worden, wo es behauptet wird, die wurden erst später erfunden und so weiter. Ja, die haben also praktisch gesagt, das ist alles Menschenwort und gar nicht Gotteswort und es stimmt alles gar nicht, braucht ihr gar nicht glauben. Ja, das war die Bibelkritik und ist sie auch heute noch. Ja, und die Textkritik hat einen anderen Ansatz gehabt. Die hat gesagt, ja, der masoretische Text des Alten Testaments und dieser überlieferte Text des Neuen Testaments, die sind bestimmt gar nicht so zuverlässig. Wir haben da andere Quellen, andere Handschriften, zum Beispiel die Vulgata und die Septuaginta-Übersetzung und hier so eine Handschrift und dort was und da steht was anderes und deswegen machen wir da einen neuen Text. Ja, und so begann man, bestimmte Verkürzungen und Veränderungen des Bibeltextes erstmal so in gelehrte wissenschaftliche Ausgaben reinzubringen. Und dann im 19. Jahrhundert kam die Kirchentheologie der ungläubigen protestantischen Kirchen auf den Punkt, diese Texte zu übernehmen. Interessanterweise ähnelten die sehr stark der Vulgata. Ja, die haben also, es war praktisch ein Zurück zum katholischen Text und zu dem Text der Gnostiker und Irrlehrer von Oberägypten aus dem 1., 2., 3. Jahrhundert, der durch die Gnostiker des 19. Jahrhunderts, wenn man das mal so sagen will, und des 20. Jahrhunderts bewegt wurde. Ja? Folge war, dass an vielen hundert Stellen die Bibeln plötzlich anders geheißen haben wie früher. Von euch wird es wahrscheinlich nur der Ältere, die ältere Generation festgestellt haben, wenige, also ich selber bin auch nicht mehr leider mit der Luther 12 groß geworden, schon mit der Luther 84, ja, und da war schon die ganzen Veränderungen passiert, zum Beispiel der Schluss des Vaterunsers, ja, verändert, ja, solche Dinge wurden gebracht und da kann man vielleicht nachlesen, ich habe so eine Broschüre, 300 wichtige Veränderungen im Text des Neuen Testaments, da geschah irgendwo ein Zurück zum Text der katholischen Kirche. So hat es übrigens auch die katholische Kirche interpretiert, als Triumph ihrer Position. Ja? Was auch war bei den Übersetzungen, und das ist auch so ein Punkt, ja, die Übersetzungsgrundlage, das Prinzip der Übersetzung war durch die Ehrfurcht auch der Reformatoren, durch die Lehre von der Inspiration, wortgetreue Übersetzung. Das war ihnen ganz klar, die Bibel ist Gottes Wort und deswegen muss sie auch wörtlich und wortwörtlich übersetzt werden. Ja? Die Reformatoren schufen genaue Übersetzungen, die zugleich auch volkssprachlich waren, das heißt, die der einfache Mensch verstehen konnte. Ja? Und das war etwas ganz, ganz Wichtiges und Wertvolles. Ja? Und es ist interessant, dass in der letzten Zeit, gerade im 20. Jahrhundert, dieser Grundsatz auch aufgehoben wurde. Dass man plötzlich heute moderne Übersetzungen findet, von denen es heißt, die sind besser verständlich und leichter lesbar und für den modernen Menschen genau richtig. Und diese Übersetzungen haben einen völlig anderen Wortlaut. Das wird nur noch frei nacherzählt, was im griechischen und hebräischen Original ist. Da ist keine Bindung mehr an den Wortlaut der Heiligen Schrift. Ja? Und auch hier ist eine ganz schwerwiegende Verfälschung da drin, ich habe das in meiner Broschüre Gotteswort oder Menschenwort mal so nachgewiesen an Vergleichen zwischen den Hoffnung für alle und Gute Nachricht, das sind ja die populärsten modernen Bibeln und eben wortgetreuen Bibeln, dass da ganz schwerwiegende Veränderungen im Wortlaut sind, wo man einfach, wo diese Theologen und Übersetzer ihre eigenen Gedanken hingeschrieben haben und gar nicht mehr das, was die Bibel eigentlich sagt. Ja, das ist Verfälschung. Und das bedeutet, dass die Leser der modernen Bibeln letztlich nicht mehr Gottes Wort lesen, sondern das, was die Menschen ihnen davon wiedergekäut und verändert haben, also Menschenwort. Ja. Und es ist leider so, dass viele, viele junge Menschen in evangelikalen Gemeinden solche Bibeln in die Hände gedrückt bekommen. Gute Nachricht oder Hoffnung für alle. Ja. Und sie wachsen auf mit einer völlig falschen Vorstellung von Gottes Wort und können auch gar nicht geistlich wachsen, weil selbst das Evangelium verfälscht ist in diesen Bibeln, nicht mehr klar dargestellt wird. Ja? Aber darüber hinaus muss man feststellen, dass auch viele moderne Revisionen auch altbewährter reformatorischer oder älterer Bibeln in der heutigen Zeit von dem Geist der Bibelkritik geprägt sind. Ja, das geht bis hin auch zu Luther 84 und auch zur revidierten Elberfelder Bibel. Ja. Es ist übrigens ganz interessant, dass man da mal einfach so zwei Teststellen sich merkt. Ja. Also eine Teststelle für liberaltheologische Einflüsse ist Jesaja 7, Vers 14, ja, wo es heißt, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Ja. Und die Liberaltheologen haben ja immer gesagt, das heißt gar nicht Jungfrau, das heißt junge Frau. Ne. Die junge Frau wird schwanger werden, ja. Und da haben ja bloß die Christen haben dann da so einen Mythos draus gemacht von der Jungfrauengeburt. Das glauben die ja alle nicht, ne? Ja, also die junge Frau muss das heißen. Und das ist eine Lüge, ne? Dieses Wort heißt Jungfrau. Und jede geistliche reformatorische Übersetzung hat es auch genauso übersetzt. Und schließlich im Neuen Testament steht auch ganz klar Jungfrau, ja, wo das in Matthäus wiedergegeben wird. Und nur haben wir zum Beispiel in der Züricher Übersetzung, in Hoffnung für alle, in gute Nachricht, nicht in Hoffnung für alle, haben wir die junge Frau. Ja? Und es ist interessant, in der revidierten Elberfelder Bibel, die ja eine bibeltreue Bibel zu sein vorgibt, da steht junge Frau in der Fußnote. Ja? Die ökumenische Einheitsübersetzung hat es auch im Text. Die junge Frau wird schwanger werden, einen Sohn gebären. Ja? Und der andere Stelle, wo wir auch liberaltheologischen Einfluss feststellen können, ist Sprüche 8, Vers 22. Ja? Das ist interessant, das haben ja eigentlich fast alle Ausleger auf Christus bezogen, die Rede der Weisheit Gottes dort in den Sprüchen. Und ich lese das mal in der Schlachterbibel, da heißt es, der Herr besaß mich am Anfang seines Weges, ehe er etwas machte, vor aller Zeit. Ich war eingesetzt von Ewigkeit her, vor dem Anfang, vor den Ursprüngen der Erde. Und so ähnlich übersetzt es auch die alte Lutherbibel, die King James Bibel, alle geistlichen Bibeln, auch die alte Elberfelder Bibel, ja, übersetzt es so. Wenn wir aber die modernen Bibeln aufschlagen, die allermeisten, einschließlich revidierte Elberfelder, aber auch Hoffnung für alle, gute Nachricht, ökumenische Einheitsübersetzung, Züricher Bibel, sie haben der Herr machte mich. Als erstes seiner Werke. Ja? Und was heißt denn das? Ja? Christus wird dargestellt als ein geschaffenes Wesen. Das ist die Lehre der Zeugen Jehovas. Das ist übrigens auch die Lehre der Gnostiker. Ja? Das ist die Lehre vieler Christusfeinde und auch der modernen Theologen. Ja? Die glauben ja nicht an die Präexistenz Christi. Ja? Der Herr machte mich. Das ist Liberaltheologie und Verfälschung der Bibel. Ja? Der Herr besaß mich, das ist die geistliche Übersetzung, die alle treuen Bibelübersetzungen haben. Ja? Aber da kann man einfach mal so gucken, was steht in der Bibel, und dann sieht man ein Stück, in welche Richtung geht das. Ja? Also es gibt heute auch in den Übersetzungen Veränderungen, die schwerwiegend sind. Ja? Und diese Übersetzungsfrage ist nicht unwichtig, ja. Ich habe als naiver junger Christ auch gedacht, oh, ich gehe in den Laden und kaufe mir eine Bibel, ne. Wusste ja nicht, was es da alles gibt. Das war dann auch noch eine Züricher, das ist eine der schlechtesten, die man kaufen kann, ja. Aber das wusste ich nicht. Ich habe gedacht, ja, Bibel ist Bibel, ja. Und da muss man auch sehen, das stimmt nicht mehr, ja. Die Bibel ist heute vielfach nicht mehr in den Händen gläubiger Leute. Die Deutsche Bibelgesellschaft ist liberaltheologisch. Die Züricher Bibel wurde von liberalen Theologen verfälscht und zerflettert. Das war früher mal eine wunderbare bibeltreue Übersetzung, so wie Zwingli sie gemacht hat. Ja? Und auch bei der Lutherbibel, wenn man sich die Mitarbeiter anschaut, bei der Lutherrevision 84, das sind lauter liberaltheologische Professoren genannt. Ne? Das kann ja nicht sein, und das müssen wir uns klar machen. Und genauso auch bei der revidierten Elberfelder sind Liberaltheologen dabei, ja, im Brockhaus Verlag, in diesem Flügel der Brüderbewegung, aus dem diese Elberfelder Revision kommt, sind liberaltheologische Einflüsse. Insider wissen das, ja, und ächzen drüber, aber es wirkt sich in der Bibel aus. Ja? Und das muss uns als zum Beispiel ein Grundsatz sein, dass wir sagen, wir als Gläubige können nur eine Bibelübersetzung akzeptieren, die von Wiedergeborenen übersetzt wurde und auch von Wiedergeborenen revidiert wurde. Ja? Die Elberfelder wurde ganz klar von Wiedergeborenen übersetzt, aber bei der Revision waren schon andere Einflüsse mit dabei. Ne? Bei der Luther 84 genauso. Ja? Die Luther 12 ist geistlich noch in Ordnung, aber die Luther 84, das sind schon Punkte, wo es nicht mehr so ganz stimmt. Ja? Und das sind so diese Dinge, die wir beachten müssen, dass wir nicht einfach sagen, wir lassen die Bibel in den Händen der Experten, egal ob die ungläubig sind oder nicht, egal ob die Feinde des Wortes Gottes sind oder nicht, sondern wir müssen sagen, aus der Hand von Liberaltheologen, ja, können wir unsere Bibel nicht nehmen. Da wissen wir ja gar nicht, was die da alles reingemacht haben. Ja? Also das sind zum Beispiel so Grundsätze, wo wir einfach wachsam sein müssen in der Endzeit. Ja? Das ist einer der Gründe, warum wir zum Beispiel eben das auch auf dem Herzen hatten, die Schlachterbibel zu revidieren und sie nach den Grundsätzen eigentlich auch der reformatorischen, konservativen Bibeln neu herauszubringen, ja? Damit die Gemeinde auch irgendwo zuverlässige Bibelausgaben hat, die verständlich und klar sind, aber eben nicht modern und nacherzählt und die auf der anderen Seite auch auf dem bewahrten Grundtext, der eigentlich von allen bibeltreuen Christen früher anerkannt wurde, besteht. Ja, und dann der nächste Punkt, der auch zur Bibelfrage eben ganz wichtig beiträgt, ist die Frage der getreuen Verkündigung der Bibel. Ja? Also über Grundlage der Übersetzung, Methode der Übersetzung, Verkündigung. Ja, es reicht nicht aus, dass wir gute Bibeln haben, sondern wir müssen das Wort Gottes auch in der richtigen Weise verkündigen. Und auch da möchte ich etwas vorlesen aus dem 2. Timotheusbrief, eine ganz wichtige Mahnung des Herrn an uns, besonders an die Brüder unter uns, die diesen Dienst haben. Da heißt es ja: Daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seiner Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Ja? Wir sehen, wie ernst und feierlich das der Apostel sagt. Wir sehen, wie er durch den Geist Gottes empfindet, dass davon ganz, ganz viel abhängt. Dass das heilige Wort Gottes auch unverkürzt, unverfälscht, ohne Abstriche von getreuen Dienern Gottes verkündigt wird. Kompromisslos und klar. Und zwar nicht nur die streichelnden Seiten, nicht nur das Tröstliche und Ermutigende, sondern auch das Ermahnende. Ja? Wenn wir das mal angucken, da steht: Überführe, tadle, ermahne. Ja? Das sind genau die Dinge, die der moderne Mensch nicht so gern hat. Ja? Wo er dann bei den Verkündigern sagt, deine Predigt ist zu ernst und zu streng und es bedrückt mich alles und das kann ich gar nicht mehr hören, das ist ja furchtbar. Ja? Ja, da müssen wir aufpassen. Ja? Gottes Geist sagt hier genau das, was vom Zeitgeist bei den Predigten abgelehnt wird. Ja? Betont Gottes Geist hier in dieser Ermahnung. Du sollst das Wort auch dann verkündigen, wenn es ungelegen scheint. Ja? Sei offensiv, sei treu. Und das ist genau der Punkt, wo eben auch die Verführung in der Endzeit eine ganz massive Rolle spielt. Das heißt ja in Vers 3, denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Das haben wir vorher schon gehört. In Bezug auf die Verkündigung bedeutet es, die viele evangelikale Christen wollen heute nicht mehr biblisches Schwarzbrot, sondern sie wollen nur noch Eierkuchen mit Schaum obendrauf. Ja? irgendwelches süßes Lommelzeug, ja, wo wir unseren Kindern sagen, sowas isst du aber nicht zu viel, sonst verdirbst du den Magen und wirst krank. Ja. Genau das wollen sie. Ja. Sie wollen nicht mehr das Schwarzbrot. Sie wollen nicht mehr die Botschaft hören, die schneidet, die überführt, die uns auch herausfordert, Christus geradlinig nachzufolgen. Das ist eine sehr ernste Sache. Ich habe mit Brüdern gesprochen, mit Predigern des Wortes, die mir berichtet haben in der Schweiz. Ihre Gemeinde hat sie rausgeworfen, hochkantig rausgeworfen, hat gesagt, wir wollen deine Predigten nicht mehr hören. Wir wollen nichts mehr hören über mitgekreuzigt sein mit Christus. Wir wollen nichts mehr hören von der neuen Schöpfung in Römer 6. Ja? Das wollen wir alles nicht mehr. Ja. Du kannst gehen. Suchen uns jemand anders, der uns andere Sachen predigt. Ja? Das ist die heutige Zeit. Ja? Die Predigten dürfen nicht mehr zu lange sein. Ich weiß, ich bin da ziemlich schrecklich in der Beziehung. Ja? Aber das fängt ja schon an, dass 20 Minuten die Obergrenze wird oder noch weniger. Ja? Und dann müssen noch ein paar Witze dazwischen sein. Ja? Die Wissenschaftler haben herausgefunden, alle 7 Minuten lässt die Aufmerksamkeit des Publikums nach und dann soll jemand bitte schön einen Witz dazwischen schalten, damit die Leute wieder weitermachen. Das ist grauenvoll, ja? Das ist pervers, wenn so Wortverkündigung behandelt wird. Aber das ist der Zeitgeist. Ja? Die Ohren sind kitzlig und empfindlich und man sucht sich Leute, die das predigen, was man gerne hören will. Ja? Und das ist eine Zeit, das ist eine Anfechtung für wahre Verkündiger, eine Anfechtung für Gemeinden. Ja? Es kann durchaus sein, dass ein treuer Bruder in einer Gemeinde vor der Entscheidung steht, entweder ich verkündige das Wort kompromisslos und nehme in Kauf, dass die Hälfte meiner Gemeinde weggeht, ja, oder ich mache Abstriche und dann kann ich vielleicht den ganzen Haufen noch zusammenhalten. Aber die Bibel sagt es ganz klar. Du musst das Wort kompromisslos und unverkürzt predigen. Und wenn die Leute weggehen, dann ist es ihre Verantwortung. Ja? Aber wenn du etwas weglässt vom Wort, dann ist es deine Verantwortung vor Gott. Und das darfst du nicht. Ja? Das sagt die Bibel. Und wehe denen, die von solchen Predigern weggehen, die noch treu den ganzen Ratschluss Gottes predigen. Die werden manchmal dann wirklich dahingegeben in kräftige Irrtümer. Ja? Und sie müssen es ausbaden. Ja? Das ist eine ernste Sache. Aber wie gesagt, heute der Ruf an die Brüder ist, dass sie das Wort unverkürzt und kompromisslos verkündigen. Und der Ruf an euch alle, die ihr nicht einen Verkündigungsdienst habt, betet für Brüder. Betet für die Prediger und Verkündiger und Lehrer, dass sie den Mut noch haben, dass sie die Kraft immer wieder bekommen, trotz Widerständen. Und jeder wird angeschossen, der das Wort klar heute verkündigt. Jeder wird entmutigt, bekommt Schwierigkeiten mit Menschen, mit fleischlichen Christen, die ihn kritisieren und verleumden oder mit Kreisen in der Gemeinde, die nichts hören wollen. Ja? Und das trotzdem Gott, Brüder, erweckt und erhält, die das Wort Gottes kompromisslos und unverkürzt lehren und verkündigen. Das muss unser beständiges Gebetsanliegen sein, gerade in dieser letzten Zeit. Der Teufel versucht, die klare Verkündigung des Wortes Gottes abzuwürgen. Wenn er es durch Verfolgung nicht macht, dann macht er es durch Verführung und durch den Widerstand fleischlicher Christen. Das ist manchmal wirksamer. Ja, muss man zur Beschämung sagen. Ja, das ist die große Versuchung der heutigen Zeit, dass, wir haben das gehört in Bezug auf Evangeliumsverkündigung, es gilt auch für die Gemeinde, die Heiligkeit Gottes, das Gericht Gottes über die Sünde, die Herausforderung zu einem heiligen und gottesfürchtigen Leben weggelassen wird. Das wollen ja viele nicht mehr hören. Ja, dann predigt man es einfach nicht mehr. Man hat ja immer noch viele andere schöne Themen, die man predigen kann. Ja. Aber ihr Lieben, da machen wir uns schuldig. Ja. Paulus hat gesagt, ich habe euch nichts verschwiegen von dem, was euch nützlich ist. Ja. Apostelgeschichte 20. Ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Sonst wäre ich schuldig. Und das sind die Tatsachen heute, dass eine seichte, oberflächliche Predigt nach den bedürfnisorientierte Predigt immer mehr in Mode kommt. Und das ist schlimm für das Volk Gottes. Ja? Dazu kommt auch das eine Sache, dass Leichtfertigkeiten und Witzeleien unwürdige und unangemessene Vorprogramme, Unterhaltungseinlagen, Vergnügungselemente immer mehr in die biblische Predigt hineingeflochten werden. Und das ist pervers. Ja? Titusbrief, da heißt es, Titus 1, einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Und es heißt auch eben, dass wir mit würdigem Ernst, Vers 8, 2, gesunde, untadelige Rede, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über uns sagen kann. Und Vers 7, in der Lehre erweise Unverfälschtheit, würdigen Ernst, Unverderbtheit. Ja? Das ist die Anweisung Gottes an die Prediger. Würdiger Ernst. Die Botschaft ist nicht lächerlich und witzig. Ja? Die Botschaft ist nichts Belustigendes. Absolut nicht. Ja? Die Botschaft Gottes ist eine heilige Botschaft. Und wir haben die Verantwortung, diese heilige Botschaft auch dementsprechend zu verkündigen. Ja? Und diese ganzen Vorprogramme sind im Grund Predigten des Teufels, wo man das Ganze auf eine leichtfertige Unterhaltungsebene schiebt. Und selbst wenn dann noch ein ernstes Wort kommt, dann wird es ja gar nicht mehr richtig aufgenommen. Das fängt übrigens schon bei den Liedern an. Ich habe das auch mal einem Bruder gesagt jetzt vor kurzem, ja, dass ich bestimmte Lieder von bestimmten Liedermachern, modernen, das sind jetzt gar keine charismatischen Lieder, sondern einfach so seelische, leichtfertige Lieder, dass ich die ganz problematisch finde, wenn sie vor oder nach Wortverkündigungen gesungen werden. Ja? Es gibt so gewisse Lieder, die verderben einem die ganze Predigt. Ja? Oder zumindest machen sie einem den Start der Predigt sehr schwer, wenn sie vorher gesungen werden, weil die Leute irgendwo in so einer seelischen Beschwingtheit sind, wo sie erst einmal wieder nüchtern werden müssen, damit sie das Wort hören können. Ja? Auch solche Dinge gehören immer mehr dazu, dass Unterhaltungselemente, leichtfertige Elemente mit hineinkommen und die Kraft der Verkündigung brechen. Und das darf eigentlich nicht der Fall sein. Genauso verderblich für die Verkündigung ist, wenn eben entgegen der Schrift akademische Bildung und Wissensanhäufung zur Voraussetzung für die Verkündigung gemacht wird. Ja? In vielen Gemeinden und Kirchen sowieso muss man entweder ein Bibelschulstudium oder gar ein Theologiestudium absolviert haben, damit man überhaupt predigen darf. Und es ist absolut unbiblisch. Ja? Die Bibel sagt, du brauchst eine Gnadengabe. Ja? Der Lehre, der Ermahnung, der Weissagung. Eine Gnadengabe im Dienst am Wort. Dann kannst du dienen. Ja? Von einem Bibelschulabschluss oder irgendeinem Diplom ist in der Bibel nicht die Rede. Ja? Natürlich muss man das Wort erforschen. Natürlich kann nicht jemand bloß oberflächlich die Bibel lesen und meinen, dann kann er predigen. Ja? Aber das ist nicht in einem Rahmen irgendeiner formellen Ausbildung vorgesehen von der Bibel her. Und deswegen ist auch das verderblich, dass man hier völlig falsche Maßstäbe ansetzt. Ja? Hauptsache jemand hat den Abschluss nach der Gnadengabe, fragt niemand, nach der Berufung auch nicht. Und dann kommt kein Segen raus dabei. Ja? Selbst wenn das noch bibeltreue Inhalte sind. Ja, die Bibel fordert uns auf, dass wir das Wort Gottes bewahren sollen, gerade auch in dieser letzten Zeit. 2. Timotheus 1, Vers 13 und 14 finden wir diese Aufforderung an Timotheus und die gilt auch für uns. Da heißt es, halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, indem wir es studieren, indem wir es täglich darüber nachsinnen, so wie es dem König von Israel und auch dem Josua ans Herz gelegt wurde. Ja? Lies täglich drin, sinne täglich drüber nach. Josua hat das sogar gesagt, Tag und Nacht. Ja? Das heißt das Wort bewahren und das, was ganz wichtig dazu gehört, es auch befolgen, es im Glaubensgehorsam ausleben, es auch tun. Ja? Das ganze Wort, das ich dir geboten habe, sollst du bewahren, um es zu tun, nicht nur um darüber zu diskutieren. Ja? Im Gegenteil, diskutieren wäre sowieso die falsche Haltung. Ja? Wir sollen das Wort Gottes bewahren, um es zu tun. Das ist der Auftrag an jeden Einzelnen von uns und der Auftrag auch an die Gemeinde insgesamt. Einfach noch ein paar Hinweise, wie das geschehen kann. Erstens mal, wie gesagt, wir sollten über unseren Bibeln wachen. Wir sollten wortgetreue, evangelische Bibel nehmen. Es ist interessant, wie viele Leute, unter anderem zum Beispiel chronisch die Verführer von Jugend mit einer Mission, wenn die irgendwas Biblisches behandeln, dann zitieren die fast nur ökumenische Einheitsübersetzung. Das ist ja auch interessant, oder? Ja, ökumenische Einheitsübersetzung. Ja, die von den liberalen protestantischen Kirchen und der katholischen Kirche gemeinsam herausgebracht worden ist. Ja. Wenn es eine Übersetzung gibt, die wir als Bibeltreue nicht zitieren sollten, dann ist es so eine, ja, wo die Apokryphen noch mit drin sind. Ja. Also das sind zum Beispiel so Dinge. Schwachen drüber, dass wir gesunde, evangelische, bibeltreue Bibelübersetzungen in unseren Gemeinden, in unserem persönlichen Bibellesen haben. Das nächste, dass wir wirklich das Wort Gottes fleißig und eifrig studieren und vielfältig lesen. Ich empfehle das immer wieder. Es gibt mindestens drei wichtige Arten, wie wir das Wort Gottes lesen sollten. Das eine ist das flächendeckende Lesen. Also ich möchte euch sehr ans Herz legen, dass ihr doch versucht, einmal im Jahr durch die ganze Bibel zu kommen. In der neuen Schlachterbibel, in der Standardausgabe, sind hinten drei Bibellesepläne drin, mit denen man in einem Jahr durch die ganze Bibel kommen kann. Notfalls auch in zwei Jahren, aber in einem Jahr ist besser. Ja, es ist ein großer geistlicher Gewinn, dass wir einen Überblick bekommen. Ein weites Sichtfeld für die gesamte Lehre der Schrift. Manche lesen immer nur im Neuen Testament oder in Jesaja oder irgendwo in den Psalmen natürlich besonders oft. Das ist ja auch recht so. Aber wir müssen auch die weißen Flecken ausfüllen. Ja, wir sollten auch mal 1. Chronik 1 bis 10 lesen. Ja, solche Dinge, die man normalerweise einfach überspringt. Ja. Einfach von vorn bis hinten durchlesen, einmal im Jahr. Das alleine ist aber nicht ausreichend. Ich denke, was ganz wichtig ist, dass jeder Gläubige jeden Tag sich Zeit nimmt, über einem Bibelwort nachzusinnen. Also in der Tiefe, nicht nur in die Breite lesen, sondern auch in die Tiefe lesen. Ja? Lieber über ein Wort eine Viertelstunde nachdenken, als jetzt 20 Bibelverse lesen. Das ist die andere Art, das Nachsinnen. Das wird uns ja schon im Alten Testament sehr ans Herz gelegt. Ja? Und die dritte Art, die ich auch sehr empfehlen möchte, ist Bibelstudium. Das heißt, ein übergeordnetes Lesen der Bibel nach gewissen Zusammenhängen. Ja? Zum Beispiel kann ich ein Bibelstudium machen über Krankenheilung. Ja? Und dann kann ich mal nachschauen, was steht im Alten Testament über Krankenheilung, was steht im Neuen Testament über Krankenheilung. Ja? Ich kann ein Bibelstudium machen, das habe ich auch mal gemacht, zum Thema mein Wort, meine Worte, ja? Wo es um Wortgetreue ging. Ja? Da habe ich einfach Konkordanz genommen, habe nachgeschlagen, Wort. Was steht da? Ja? War zum Beispiel hochinteressant für das Thema wortgetreue Übersetzung, weil es da zum Beispiel heißt, Mose schrieb alle Worte, die der Herr ihm gesagt hatte, genau auf. Ja? Oder alle meine Worte sollst du tun. Ja? Da ist also jedes einzelne Wort von Gewicht. Kann man nicht sagen, ja, wenn man den Gedanken so ungefähr wiedergegeben hat in der Übersetzung, dann reicht es. Ja? Wenn Gott Wert legt auf jedes einzelne Wort, dann müssen wir auch Wert legen auf jedes einzelne Wort. Ja? So kann man also Studien machen oder zum Beispiel Abraham studieren. Ja? Es ist interessant, in wie vielen biblischen Büchern Bezüge zu Abraham stehen. Das kriegt man auch raus, wenn man so eine Konkordanz hat. Ja? Dann bekommt man Querschnitte durch die Bibel. Auch das ist wichtig. Ja? Also einfach vielfältiges, möglichst intensives Bibellesen. Das muss man sich rausschneiden. Als ich noch berufstätig war im Verlag, habe ich in der Mittagspause geguckt, dass ich mindestens eine Viertelstunde zum Bibellesen komme und auch zum Gebetsspaziergang. Ja? Kann nicht jeder. Aber dass man sich morgens Zeit nimmt, dass man vielleicht auch abends nach Feierabend sich noch Zeit nimmt, dass wir einfach genügend Zeit für Gottes Wort uns nehmen, damit wir es tiefer kennenlernen und betend darüber nachsinnen. Und natürlich auch, dass wir uns im Gehorsam üben. Ja, wenn wir viel Wissen über die Bibel anhäufen und sind ungehorsam, dann wird uns das geradezu zum Schaden und zum Gericht. Ja, das sind auch Dinge, die klar sind. Ja, aber wir brauchen auch wirklich intensive Lehre und Verkündigung des Wortes Gottes in unseren Gemeinden. Es gibt immer mehr Gemeinden, die schaffen die Bibelstunde ab und machen dagegen Hauskreise, wo man bei Kaffee und Kuchen zusammensitzt und plaudert. Ja. Das ist keine gute geistliche Entwicklung, ja, wobei ich nichts gegen Hauskreise sagen will, wenn sie richtig geführt werden. Aber wenn die Bibelstunde dafür abgeschafft wird, dann stimmt was nicht. Ja? Wir brauchen Lehre in den Gemeinden, Studium des Wortes, nicht nur kurze, ermunternde Wortverkündigung. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass alle Gläubigen beten für die Brüder, die auch eine Gabe in Auftrag der Lehre bekommen haben. Bibellehrer, die wirklich auch die Gemeinde zurüsten können. Auch das ist ein wichtiger Dienst und das ist auch ein Dienst, der heute eben angefochten ist, der heute oft eben auch kaputt geht, weil eben diese ganze Orientierung auf wissenschaftliche Qualifikation, auf Bibelschulausbildung und so weiter kommt, ja, so dass dann oft die Leute, die so einen Dienst tun, gar keine gesunde Lehre mehr weitergeben können, weil sie in den Bibelschulen verdorben worden sind, wo sie das studieren hätten sollen, ja. Also diese Dinge sind wichtig, dass wir lernen, das Wort Gottes mehr wieder wertzuschätzen, mehr Ehrfurcht vor dem Wort zu haben und bewusst darauf zu achten, dass das Wort Gottes einen wesentlichen und zentralen Stellenwert in unserem geistlichen Leben einnimmt. Und dann werden wir auch durch dieses Wort bewahrt vor den Verführungen. Das möchte ich vielleicht zum Abschluss noch lesen, Apostelgeschichte 20, wo der Apostel Paulus sich verabschiedet von den Ephesern, von den Ältesten, wo er im Hinblick auf die Verführungen, die er kommen sieht, Folgendes sagt in Vers 32. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Ja? Das ist die Gnadengabe Gottes, die uns erbaut und bewahrt, das Wort seiner Gnade. Und wenn wir dieses Wort verinnerlichen und uns an dieses Wort halten, dann wird es uns stärken und bewahren und uns den Weg zeigen, den Weg der treuen Christusnachfolge in dieser letzten Zeit. Möge der Herr uns dazu Gnade schenken. Ich möchte zum Abschluss noch beten mit uns. Ja, Herr Jesus Christus, wir wollen dir so herzlich danken für diese kostbare Gabe, für dein wunderbares, gutes Wort, das du uns gegeben hast, damit es uns dich groß macht, damit es unsere Blicke zu dir wendet, damit es uns deine Ratschlüsse und Gedanken vermittelt, damit wir einen festen Halt haben in dieser schweren letzten Zeit. Möchtest doch du schenken, dass wir wirklich über deinem Wort wachen, dass wir es bewahren, so wie es geschrieben steht, dass du einmal auch zu uns dieses Lob aussprechen kannst, das du der Gemeinde in Philadelphia gegeben hast. Du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Schenke doch Gnade dazu. Stärke uns durch dein gutes Wort. Mach es uns neu lieb, dass wir es in unserem persönlichen Leben mehr auch studieren, mehr in uns aufnehmen und auch vermehrt im Gehorsam ausleben. Dazu möchtest du doch Gnade schenken, uns auch jetzt segnen in allem, was wir noch an Austausch miteinander haben und auch alle segnen, die dann sich auf den Nachhauseweg begeben müssen, Herr. Danke, dass wir auch dich bitten dürfen, dass du doch dein gutes Wort weiterwirken lässt durch Kassetten, die weitergegeben werden, weiterwirken lässt in unseren Herzen und in unserem Gemüt. Wir preisen dich und danken dir für alle Gnade, die wir heute empfangen durften. Wollen dir für alles die Ehre geben. Amen. Amen. Ja, vielleicht noch ein kurzer Hinweis. Also diese ganzen Gesichtspunkte der Bibelfrage, die ich ja hier nur sehr kurz anschneiden konnte, finden sich etwas ausführlicher abgehandelt in den blauen Broschüren, die auch auf dem Büchertisch, denke ich, zum Teil zu finden sind. Da gibt es also eine Broschüre 300 wichtige Veränderungen im Text des Neuen Testaments. Die Broschüre Das Wort ist gewiss, also eine Einführung zu dieser Grundtextfrage und eben die Broschüre Gottes Wort oder Menschenwort. Ja, und wer da also Interesse hat, der kann das auch nötigenfalls noch bestellen beim Esra Schriftendienst, den ich haben darf. Wenn da also da die Broschüren nicht mehr erhältlich sind, kann man das auch nachbestellen und sich da informieren. Ja.
Jugend eingehen.